Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Schloss Aspern an der Zeier und Museum Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge möchte ich über die Kupferzeit erzählen. Diese Epoche der Urgeschichte wird auch als Spätneolithikum bezeichnet. Darunter ist der Zeitraum zwischen 4300 v. Chr. Und 2200 v. Chr. Zu verstehen, beziehungsweise die Zeit von der späten Jungsteinzeit bis zum Beginn der Bronzezeit. In diesem Zeitraum haben sich zahlreiche Umgestaltungen und Neuerungen vollzogen. Trotz der Benennung der Epoche nach dem Metall Kupfer gewann es erst allmählich an Bedeutung. Die Erfindung des Rades, verbunden mit der Zugkraft der Rinder und Pferde, führte ebenso wie die Nutzung von Milch und Wolle der Tiere zu einem Wandel der Gesellschaft. Damit trat eine Veränderung des alltäglichen Lebens der Menschen ein. Der Gebrauch des Rades erlaubte den Menschen mobiler zu werden. Lasten konnten müheloser transportiert und ebenso weitere Strecken zurückgelegt werden. Lange Zeit wurde nur das Fleisch und Leder der Tiere verwendet. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass unsere Vorfahren bis ins Spätneolithikum keine Milch vertrugen, also laktoseintolerant waren. Das änderte sich nun augenscheinlich. Milchprodukte waren zusätzliche und nützliche Nahrungsmittel, vor allem bei geringen Ernteerträgen. Der jetzt beginnende Gebrauch von Milch, Wolle und Zugkraft der Tiere ist unter dem Begriff Secondary Products Revolution bekannt. Die Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer hatte im 8. Jahrtausend im Vorderen Orient ihren Anfang genommen. Zuerst wurden aus gediegenem, also natürlich vorkommendem Kupfer, einfache Schmuckstücke gefertigt. Allmählich setzten der Abbau von Kupfererz und die Verarbeitung von Kupfer ein. Das Wissen über die Gewinnung und das Arbeiten mit dem Metall gelangten über den Balkan schließlich nach Mitteleuropa. Erwähnenswert ist, dass neben Kupfer nun auch erstmals Gold verarbeitet wurde. In unserem Gebiet beherrschte man die Verhüttung von Kupfer erst im 4. Jahrtausend. Anfangs wurden die Erze Malachit und Azurit verwendet, später dann auch Erze wie Chalkopyrit, also Kupferkies, und Chalkosin, auch Kupferglanz genannt. Wie wurde der Rohstoff Kupfer in der Urgeschichte überhaupt gewonnen? Kupfererz wurde im Holzkohlefeuer in sogenannten Schachtöfen abwechselnd geröstet und verschmolzen. Solch ein Ofen, gebaut aus Steinen und Lehm, hatte eine viereckige Form mit einem Durchmesser von 40 bis 60 cm, die Höhe betrug mehr als einen Meter. Häufig wurden an einer Stelle zwei Öfen nebeneinander aufgestellt, oft wurden sie auch in einen Berghang hineingebaut. Mittels Blasebalgs wurde Luft in den Ofen zugeführt. Der in der Luft enthaltene Sauerstoff feuerte die Temperatur im Inneren des Ofens an. Die nichtmetallischen Beigemenge bildeten die Schlacke. Im südlichen Niederösterreich, im Gebiet Pitten, Prein, Pricklitz, Siedigen und Kulmberg konnten solche Öfen bzw. Verhüttungsplätze aus der Bronzezeit nachgewiesen werden. Wahrscheinlich gab es sie aber auch schon in der Kupferzeit. Die Verarbeitung bzw. das Nutzen von Kupfer zog eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft nach sich. Macht und Ansehen erhielten diejenigen Personen, die den Abbau, die Verhüttung und den Handel des Metalls kontrollierten. Sie konnten ihre Vorteile daraus ziehen und bildeten die jetzt in Erscheinung tretende Oberschicht. Das spiegelte sich auch in den Gräbern dieser Menschen wider. Prestigeobjekte wie Äxte aus Stein und Goldschmuck gehörten zu den Beigaben. Ebenso befeuerte die Kupferbearbeitung das Aufkommen spezialisierter Handwerker, denn nur erfahrene Spezialisten wussten mit der neuen Technologie umzugehen. Die soziale Gliederung der Gesellschaft, die vermutlich schon in der Jungsteinzeit ihren Anfang genommen hatte, entwickelte sich weiter. Die ältesten Funde, die die Nutzung von Kupfer auf niederösterreichischem Boden belegen, sind schwere Äxte aus importiertem Metall, die in das späte 5. bis frühe 4. Jahrtausend datieren und als Opfergaben im Boden verborgen wurden. Entdeckt wurden sie zum Beispiel in Bruderndorf und in Mitterretzbach. Wie wurde mit Kupfer gearbeitet? Kupfer wird bei etwas über 1000 Grad geschmolzen und dann in flüssiger Form in Gussformen gegossen. Die Formen bestanden aus Sandstein oder Keramik, sie konnten ein- oder mehrteilig sein. Nach dem Erstarren des Metalls konnte das fertige Objekt aus der Form gelöst werden. Das Gießen ermöglichte nun gewissermaßen eine Serienanfertigung von Gegenständen. Kupfer hat jedoch einen großen Nachteil. Im kalten Zustand kann es sich leicht verbiegen und stumpft schnell ab. Die nächste wichtige Entdeckung stellte die Bronze dar. Nichtsdestotrotz währte diese Kupferzeit 2000 Jahre. Diese Epoche wird in mehrere Abschnitte eingeteilt. Den Beginn der Kupferzeit in Niederösterreich stellt die Epilingielkultur dar. Es folgen die Balberg, die Badener, die Wiesowice, Wuzedoll, die Schnurkeramik und am Ende die Glockenbecherkultur. Während des gesamten Zeitraums haben sich die verschiedensten Kulturgruppen entwickelt. Aber was ist eigentlich eine archäologische Kulturgruppe? Archäologische Fundstellen, die einander aufgrund der Tongefäße, Schmuckformen, Bestattungssitten oder Siedlungstypen ähneln, werden zu Kulturgruppen zusammengefasst. Andere Elemente der früheren Kultur, wie Sprache, Erzähltraditionen und Identitätsvorstellungen, sind schon lange verloren gegangen, sodass die Archäologinnen und Archäologen sich mit dem Begriff Kultur nur auf die erhaltenen Funde beziehen. Namensgebend für solch eine Kulturgruppe ist meist ein wichtiger Fundort oder die Keramik selbst. Wir kennen unter anderem die Balberger Kultur, die Badener Kultur und auch die Mondseekultur. Um einen Einblick in das alltägliche Leben der Menschen der Kupferzeit zu bekommen, möchte ich nun etwas über die Schweighofer Mauer bei Ertel im Mostviertel erzählen. Diese Fundstelle ist der Mondseegruppe, welche vor allem in Oberösterreich, der Steiermark und im Südwesten Niederösterreichs zu finden ist, zuzuordnen und wird auf ca. 3600 v. Chr. Datiert. Allgemein kann gesagt werden, dass in der Kupferzeit die Siedlungen teils kleiner und die Häuser- und Gehöftegruppen oft recht verstreut errichtet wurden. Vor allem aber haben die Menschen ihre Besiedlungen stärker befestigt und bevorzugt auf Anhöhen gebaut. Allem Anschein nach hatten sie zu manchen Zeiten große Angst vor Überfällen. Durch den Bau von Wallanlagen versuchte man Eindringlinge abzuwehren und sich auf diese Weise zu schützen. Die Schweighofer Mauer ist eine steile, kleine Felsklippe in der Gemeinde Ertel. Zahlreiche kupferzeitliche Fundstücke sind an dieser Stelle entdeckt worden, die auf eine Höhensiedlung schließen lassen. Heute kann man allerdings nur mehr die Reste der mittelalterlichen Burg Hartwigstein sehen. In der Kupferzeit erbauten die Menschen ihre Häuser, wie auch schon in der Jungsteinzeit, meist als Postenbauten. Die Wände waren sogenannte Flechtwerkwände, die zum Beispiel aus ineinander verwobenen Haselnusszweigen bestanden. Diese wurden mit Lehm verstrichen. Das Dach war mit Schilf, Stroh oder Rinde gedeckt gewesen. Holz war somit einer der wichtigsten Rohstoffe dieser Zeit. Nicht nur für den Hausbau, sondern auch für Werkzeuge, für das Kochen und Heizen wurde Holz benötigt. Holz vermodert im Laufe der Zeit und ist durch die Jahrtausende hindurch schon längst verschwunden. Allerdings wurden Reste von verbranntem Lehmputz gefunden. Das lässt den Schluss zu, dass zumindest einmal ein Brand in dieser Höhensiedlung gewütet hatte. Werkzeuge aus Knochen und Geweih kamen ebenfalls ans Tageslicht, zum Beispiel Steinbeile für das Fällen von Bäumen und für die Holzbearbeitung, Dechseln oder Klingen aus Hornstein. Bei Spateln und Spitzen aus Knochen dürfte es sich um Universalwerkzeuge gehandelt haben. Sie konnten bei der Leder- und Holzbearbeitung genauso wie bei der Herstellung von Nahrungsmitteln eingesetzt worden sein. Erdproben von Fundstellen dieser Zeit und ausgegrabene Sichelklingen beleuchten die Nahrung der Menschen. Auf dem Speiseplan standen demnach Getreide wie Einkorn und Emmer, Hülsenfrüchte wie Linsen sowie Wildäpfel, Haselnüsse und Beeren. Ebenso wurde das Fleisch der gehaltenen Tiere, vor allem Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder, verzehrt. Zusätzlich gingen die Menschen auf die Jagd, um ihr Essensangebot zu erweitern. Der Großteil der gefundenen Objekte ist der Keramik zuzurechnen. Leider wurde kein einzig vollständiges Gefäß geborgen. Trotzdem lassen sich verschiedene Typen erkennen. Teilweise handelt es sich um unverzierte Töpfe und Schüsseln, die beim Kochen und für die Vorratshaltung verwendet wurden. Kleinere, fein verzierte Gefäße wurden als Trinkgeschirr gebraucht, wohl auch für den Konsum von Alkohol. Erwähnenswert ist, dass einige Bruchstücke Verzierungen zeigen, die in der Badener Kultur verbreitet waren. Vielleicht war dieses Gefäß einst durch Import nach Erkel gelangt oder es wurde vor Ort nach einem Badener Vorbild geformt. Vervollständigt wird das Bild des Lebens auf der Schweighofer Mauer durch den Fund von Gusslöffeln. Hier wurde offensichtlich Kupfer gegossen. Perlen, Spiralen oder kleine messerartige Klingen werden als Schmuck bzw. Werkzeug gedeutet. Auch ein gut erhaltener Kupferdolch wurde gefunden. All diese archäologischen Objekte geben einen Einblick in den Alltag der Menschen. Wie allerdings die Siedlung tatsächlich ausgesehen hatte, können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute nur vermuten. Fest steht allerdings, dass die Menschen sich und ihr Dorf aufgrund der außergewöhnlichen Lage auf der Schweighofer Mauer gut verteidigen konnten. Weitere Beispiele für Höhensiedlungen der Kupferzeit sind die Fundstellen auf dem kleinen Anzinger Berg bei Meidling im Dunkelsteiner Wald oder die Siedlung am Hundsteig in Krems. Hier wurden mehrere Gräben, die das Dorf einst abgesichert hatten, gefunden. Sie waren bis zu 9 Meter tief, wobei Erdbrücken den Zugang zur Siedlung bildeten. Diese Höhensiedlung kann als Wallanlage bezeichnet werden. In unserem archäologischen Freigelände im Mammutschloss Aspern an der Zeier ist solch eine Wallanlage im Entstehen. Um ca. 2500 vor Christus tauchte die sogenannte Glockenbecherkultur auch in Mitteleuropa auf und läutete gewissermaßen das Ende der Kupferzeit ein. Diese henkellosen Keramikgefäße verdanken ihren Namen der Form einer umgedrehten Glocke. Sie wurden aus feinem, rotgebrannten Ton hergestellt und mit Zierstreifen aus Einritzungen und Stempeleindrücken kunstvoll dekoriert. Die Kupferzeit ging schließlich fließend in die Bronzezeit über. Ab 2300 bzw. 2200 vor Christus traten die ersten Bronzelegierungen in unserem Gebiet auf und lösten das Kupfer bei der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck ab. Weitere spannende Informationen findet ihr in unseren Ausstellungen. Besucht uns in Mammutschloss Aspern an der Zeier und Mammuts Misselbach. Alle Infos dazu auf www.mammuts.at.